Herzlich willkommen zu Pilgerplausch, deinem Podcast mit Pilger Real Talk, handfesten Tipps und inspirierenden Persönlichkeiten. Ich bin Denise und als leidenschaftliche Pilgerin, Pilgerbegleiterin und Coach zeige ich dir, wie das Pilgern dich nachhaltig verändern kann. Wenn du ready bist, dann lass uns losgehen.
Hello Sunshine, wie schön, dich wieder hier zu einer neuen Folge bei Pilgerplausch begrüßen zu dürfen. Mein Podcast über die Wege, die wir gehen und die Spuren, die sie in uns hinterlassen. In der heutigen Folge habe ich die liebe Julia zu Gast, die den Camino Portugués von Lissabon aus gestartet hat. Ihre Reise endete zwar in Porto, aber ihre Erkenntnisse darüber, warum der Weg nicht immer in Santiago ankommen muss, sind umso kraftvoller. Was sie unterwegs über Intuition, über Emotionen wie Wut und Verbundenheit gelernt hat und wie auch so kleine Samen, zum Beispiel das Gespräch von Julia und mir im Januar 2024 über das Pilgern, Großes bewirken können, das erfährst du jetzt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und wertvolle Erkenntnisse beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Pilgerplausch und ich habe heute die liebe Julia Winkelhaus zu Gast. Herzlich willkommen, Jule sogar, denn wir kennen uns schon ein bisschen.
Ja, ganz lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich heute, dass ich vor allen Dingen bei dir sein darf, weil du bist ja ein ganz besonderer Punkt in meiner Pilgerreise. Du bist ja sowas wie der Startpunkt fast schon, würde ich sagen.
Eine große Ehre. Ich freue mich, da mehr drüber zu hören. Erzähl doch mal, wieso bin ich der Startpunkt? Oder vielleicht auch noch mal vorweg, kurz eine Intro zu dir. Wer bist du überhaupt?
Ja, ich bin Julia oder auch Jule. Es kommt immer so drauf an, in welchem Freundeskreis ich gerade bin. Ich habe die letzten Jahre in Bamberg gelebt, da meine Ausbildung als Mediengestalterin gemacht, schlag jetzt aber ganz andere Wege ein und bin gerade in so einer ganz spannenden Zwischenphase, in der die Frage, wer ich bin, natürlich auch aufkommt. Deswegen kann ich es dir gerade gar nicht so genau sagen. Aber in letzter Zeit war ich vor allen Dingen Pilgerin, denn ich bin den Jakobsweg gelaufen.
Total schön. Ja, vielleicht kannst du uns ja zwischendurch auch nochmal erzählen, was vielleicht zu deinem Ich bin noch dazugekommen ist auf dem Weg. Aber du hast es gerade schon erwähnt, ich habe so deinem Startpunkt oder vielleicht auch am Anfang bei den Gedanken ein bisschen dir Impulse geben können. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich glaube, da müssen wir an den Anfang dieses Jahres zurückspulen, wo wir uns nämlich kennengelernt haben. Wir haben uns nämlich in Bamberg in einem Yoga-Studio kennengelernt, weil wir beide einen Akro-Yoga-Workshop gemacht haben. Und das war vor allen Dingen sehr spaßig und sehr spannend. Aber ein Thema kam auch noch dazu, das gar nicht so viel mit Yoga direkt zu tun hatte. Und das war das Pilgern. Wir sind, ich glaube, es war in einer Pause oder so, sind wir zusammen zum Bäcker gegangen, haben ein schönes Brötchen gegessen. Und da hast du ein bisschen von deinen Projekten erzählt und auch, wie du deinen Partner kennengelernt hast und ganz viel einfach übers Pilgern berichtet. Und ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber schon da habe ich dich sehr ausgequetscht über deine Reisen und wie das alles so abläuft, weil ich glaube tatsächlich, das war der Moment, wo bei mir so ein kleiner Samen gepflanzt wurde und ich mir so dachte, das möchte ich auch machen.
Cool. Also ich freue mich sehr. Ist es mir aufgefallen? Es ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube nicht, weil ich rede ja gerne übers Pilgern und ich merke ja auch, dass viele Menschen es interessiert. Aber so diese Spreu vom Weizen, sage ich mal, zu trennen, wer dann auch wirklich losgeht und wo der Samen dann vielleicht auch anfängt zu wachsen, Das habe ich nicht in Erinnerung. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall umso mehr, dass du erzählst, wie vielleicht dann das jetzt weiter gewachsen ist, dieser Samen bei dir. Also da haben wir ihn scheinbar gepflanzt. Total schön. Denn das ist ja auch das, was meine Arbeit machen darf, soll. Mit dem Podcast hier, aber natürlich auch, wenn ich mit anderen Menschen mich unterhalte oder im Coaching bin. Deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass ich dich heute zu Gast habe und da auch ein bisschen zu ausquetschen darf.
Ja, total. Und ich finde es irgendwie auch so schön, dass ich dir das so direkt nochmal erzählen kann. Weil ich glaube, so im Alltag trifft man viele Menschen, die irgendwas in einen einpflanzen oder das erste Mal irgendein Gedanke aufkommt. Und ich glaube, die meisten Menschen können es dann gar nicht mehr rückmelden, weil es vielleicht Menschen sind, die man gar nicht mehr kennt. Deswegen ist irgendwie so spannend, auch für mich jetzt zurückzureisen, ein Dreivierteljahr früher, wo es alles in Anführungsstrichen begonnen hat.
Ja, wie war es da damals bei dir? Also du hast gesagt, du hast die Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht. Warst du da noch mittendrin?
Genau, Anfang des Jahres war ich noch mittendrin. Das war kurz vor meinen Abschlussprüfungen. Da ging es so langsam in die Prüfungsphase. Und da, wie gesagt, der Samen wurde gepflanzt, aber Gedanken an Pilgern, an eine Zeit nach der Ausbildung konnte ich irgendwie so gar nicht formen, weil da einfach die Ausbildung noch sehr, sehr präsent war. Und meine Zeit in Bamberg einfach sehr gefüllt war, noch mit der Yoga-Ausbildung, mit der Ausbildung zur Mediengestalterin. Also da war einfach sehr voll die Zeit und wenig Raum für irgendwas anderes.
Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Und das ist zum Beispiel, also ich bin gerade echt sehr beseelt, dass du es so erzählst, weil das ist genau das, was ich mir damals gedacht hatte, als ich den Podcast ins Leben gerufen habe. Ich habe mir immer gedacht, es hört jemand und der oder die wird nicht gleich losgehen, aber es bleibt irgendwas hängen. Und im richtigen Moment kommt es dann wieder hoch. Und war das bei dir genauso? Wann war der Moment, wo es vielleicht bei dir wieder hochgekommen ist?
Das fasst es tatsächlich ziemlich gut zusammen. Bei mir war der Moment tatsächlich irgendwie erst 2, 3 Wochen, bevor ich dann wirklich losgegangen bin, dass
Wow.
der Gedanke nochmal aufgeploppt ist. Ich bin nämlich nach meiner Ausbildung bin ich an die Ostsee und wollte ursprünglich da bis in den Spätsommer rein jobben. Das hat sich aber alles ein bisschen anders ergeben. Und es war dann einfach nicht der Ort, an dem ich sein sollte. Bin dann erstmal sehr frustriert wieder zu meinen Eltern gereist, um da mir neue Pläne zu schmieden. Und das war dann einfach so der perfekte Zeitraum, weil es war so ein Zeitraum, wo ich einfach keine Pläne hatte, aber auch keine Verpflichtungen und ich einfach ganz viel Raum hatte, um all diese kleinen Ideen umzusetzen, die man immer mal so hat, aber sich denkt, oh Gott, da habe ich ja gar keine Zeit für. Und dann war dieses Pilgern und ich möchte den Jakobsweg laufen, auf einmal ganz, ganz laut. Und dann habe ich mich ein paar Tage hingesetzt, geguckt, okay, wie spontan kann man sowas machen? Was brauche ich? Wie teuer ist so ein Flug und wann geht's los? Und dann war es tatsächlich 2 Wochen später auch schon soweit und ich bin in den Flieger gestiegen und losgewandert.
Spannend, super spannend. Erzähl, wie hast du diese Vorbereitung, wie bist du es angegangen? Ich finde es auch mal ganz interessant zu hören bei Pilgern, wo dann so die Flamme dann aufkommt und sagt, okay, es muss jetzt losgehen. Wie es dann zu der Entscheidung kommt, auch welchen Weg man läuft. Also wie ist es da bei dir gewesen?
Das Thema mit mir und Vorbereitung ist so ein Ding. Ich bin oft eher zu wenig vorbereitet als zu viel. Ich meine, eigentlich habe ich ja sehr viele Quellen um mich herum, die sich mit Wandern und Pilgern auskennen. Also ich hätte dich ja auch einfach mal anrufen können und fragen können, Denise, was soll ich denn mitnehmen? Auch mein Onkel läuft viele Jakobswege tatsächlich. Den hätte ich auch anrufen können und mal nachfragen können. Aber irgendwie war da in mir ein Gefühl, das gesagt hat, ach, vielleicht ist es auch besser, wenn ich gar nicht so viel weiß über den Weg, der mich da erwartet und ich einfach mal drauf loslaufe im wörtlichen Sinne. Das heißt, meine Vorbereitung bestand aus neuen Wanderschuhen und einer neuen Wanderhose und dem Flug, den ich gebucht habe. Und mehr Vorbereitung hat eigentlich gar nicht stattgefunden.
Wow. Aber wohin hast du den Flug gebucht und warum?
Ich habe ihn nach Lissabon gebucht und Genau, und du hattest ja auch gefragt, welchen Weg ich genommen habe und warum
Ja,
diesen Weg.
ja.
Ich habe mich für den Camino Portugies entschieden. Tatsächlich aus dem einfachen Grund, dass die Flüge nach Lissabon sehr günstig waren. Also ursprünglich wollte ich mal einen anderen Weg laufen, startend irgendwo an der Küste Spaniens. Aber tatsächlich war es super kompliziert, dahin zu kommen. Und durch diesen kurzen Planungszeitraum super teuer. Dann habe ich mich für den Camino Portugies entschieden und wollte erst nach Porto fliegen. Das war aber auch irgendwie teuer. Und deswegen habe ich mich einfach für Lissabon entschieden und dachte, ach, da laufe ich einfach ein bisschen mehr und dann ist der Flug halt günstiger, sodass ich dann im Flugzeug nach Lissabon saß.
Und es war im Juli, hast du, glaube ich, jetzt gesagt, ne, oder?
Nee, das war im September, Anfang September.
Stimmt, weil
Genau.
wir hatten ja noch geschrieben, ob wir es hinkriegen, weil es bei dir ja so spontan war, ob wir denn den Vorher-Nachher-Vergleich bei dir noch hinkriegen. Aber das hat dann leider nicht mehr hingehauen, weil ich ja dann auch im Urlaub war. Und genau, jetzt erinnere ich mich wieder, ja.
Ja, stimmt. Ihr wart dann sogar in
Wir
Portugal,
waren
ne?
dann sogar in Portugal, genau. Auch in Lissabon irgendwo, aber ich glaube, da haben wir uns wirklich um 1, 2 Wochen oder so dann nicht gesehen. Ja,
Ja.
verpasst einfach.
Da habt ihr schon mal Hallo gesagt.
Genau. Okay, also es ist Lissabon geworden aus dem einfachen Grund, weil der Flug so günstig war. Das heißt, du hast dann aber wirklich auch, also woher wusstest du dann aber, dass der Jakobsweg auch ab Lissabon startet? Weil viele starten ja eigentlich ab Porto.
Ich glaube, es war einfach reine Google-Suche. Ich habe gewusst, dass der in Porto startet. Von Porto nach Santiago rechnet man ja mit so knapp 2 Wochen. Und ich hatte ja deutlich mehr Zeit. Und dann habe ich einfach geguckt, was ist denn die Alternative? Und die Alternative war dann einfach ein bisschen eher zu starten. Also genau. Deswegen, es waren sehr viele pragmatische Gründe eigentlich, die aber dazu geführt haben, dass ich eigentlich genau an dem Ort war, wo ich sein sollte.
Ja. Erzähl noch mal kurz, bevor du sagst, dass du genau an dem Ort warst, wo du sein solltest. Wie viele Kilometer wären es von, also wie viel Zeit hattest du und wie viele Kilometer sind es dann von Lissabon nach Santiago?
Also ich hatte 6 Wochen Zeit. Also ich hatte 6 Wochen später meinen Flug nach Santiago, also meinen Rückflug aus Santiago gebucht, aber ich hatte nicht vor, die 6 Wochen durchzulaufen, sondern mir war schon klar, dass das eine sehr, sag ich mal, eine sehr breite Zeitspanne ist und ich da sehr viel Puffer habe. Das heißt, ich habe mir sehr offen gehalten, dass ich vielleicht noch mal in Städten dann länger bleibe oder in Santiago noch länger bleibe oder noch mal an die Küste gehe. Und die Kilometeranzahl, da muss ich dich jetzt anlügen. Ich habe hab gerade gar keine Idee. Ich wusste es auf jeden Fall, als ich losgelaufen bin. Aber dass ich jetzt wieder hier bin, ist ja auch schon einige Wochen wieder her, dass ich es dir gar nicht sagen kann. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen, da kannst du mir vielleicht auch die Frage beantworten mit mehr Erfahrung, dass je weiter man läuft, desto weniger Relevanz findet man zu diesen Zahlen.
Ja.
Also am
Also,
Anfang, ja, sag ruhig.
ja, nee, sag du erst.
Also am Anfang war dieser Zahlfaktor noch super groß und da habe ich immer noch geguckt, wie viele Kilometer waren es denn, wie viele Schritte sind das und wie viele Kilometer habe ich noch vor mir. Und je weiter ich gelaufen bin, desto unwichtiger war mir das eigentlich.
Ja, da hast du es jetzt gerade gesagt, in dem am Anfang war es noch wichtig. Ich erinnere mich nämlich, dass ich am Anfang so erstaunt darüber war, einfach mal zu wissen, wie viele Kilometer ich pro Stunde laufe, weil ich an sowas in meinem Alltag, in meinem Leben einfach vorher nie gedacht hatte. Und das hatte ich jetzt gerade in Erinnerung, als du sagtest, Zahlen werden zu Schall und Rauch am Ende. Aber ja, also ich glaube, es ist so dieses. Es kommt manchmal noch hoch, es war zumindest bei mir dann auch bei dem ersten Weg auf dem Camino Frances, wenn es halt so um diese Herbergssituationen geht und du weißt, okay, jetzt hat es nach 10 Kilometern irgendwie eine Herberge oder dann erst wieder nach 30, dann ist es vielleicht nochmal relevant, aber ansonsten kann ich es total gut nachvollziehen, ja.
Das stimmt, ja, wenn man Dinge plant, dann muss man das natürlich irgendwie berücksichtigen. Aber irgendwie habe ich dann mich später nicht mehr so mich damit identifiziert. So von wegen, heute habe ich 30 Kilometer geschafft und gestern waren es nur 12. Das hat sehr schnell nachgelassen irgendwie.
Total schön. Ja, und dann erzähl, also wie bist du angekommen und wann hast du herausgefunden, dass es genau der richtige Startpunkt war?
Also ich bin angekommen in Lissabon und ja, es war ein sehr spannender Start, weil es war eine super schöne Stadt. Ich war davor noch nie in Portugal, noch nie in Lissabon und
Oh, wow.
bin direkt in so eine wunderschöne Stadt reingeraten und gemerkt, dass ich genau da sein soll, wo ich gerade bin, habe ich dann unterwegs. Also ich bin dann einfach drauf losgelaufen und habe schon am ersten Tag einen ganz spannenden, liebenden Menschen kennengelernt und habe mich eigentlich von Sekunde eins an auf diesem Weg sehr aufgehoben gefühlt. Und das, obwohl mir unterwegs immer sehr viele Menschen erzählt haben, dass ich quasi gerade den in Anführungsstrichen hässlichen Part des Camino Portugies laufe.
Spannend.
Denn die meisten Leute starten den Camino Portugues ja erst ab Porto und laufen dann nach Lissabon. Andersrum, laufen nach Santiago. Und
Ja.
ich bin ja in Lissabon gestartet. Und viele sagen, dass das so ein bisschen die unschöne Strecke ist. Weil
Okay.
man auch Etappen hat, wo man viel an Straßen langläuft. Man durch kleine Dörfer läuft, wo nicht so viel Infrastruktur ist, wo es dann vielleicht schwieriger ist mit den Unterkünften. Und das ist mir aber unterwegs gar nicht so aufgefallen, dass ich gerade in Anführungsstrichen auf diesem hässlichen Weg laufe, weil ich finde, das hat eigentlich genau den Charme ausgemacht, dass man zwischen großen Städten eben auch diese ganz kleinen, bescheidenen Dörfer findet und dass man zwischen der wundervollen Natur auch mal an der Straße langläuft und ganz alleine mit sich und seinen Gedanken ist, ohne in einem wunderschönen Umfeld zu laufen.
Ja. Ja, am Ende macht das ja auch das Pilgern aus, ne? Also es ist wie das Leben einfach. Du kommst manchmal in unschöne Gegenden und gehst aber halt weiter, ne? Oder schaust dich da halt weniger um. Deswegen finde ich das total spannend, wie du das jetzt erzählst. Das mit der Infrastruktur, das wäre, also war auch ein Gedanke, wo ich meinte, das muss ich dich unbedingt fragen. Wie, also du hast gesagt, du hast es nicht wahrgenommen, dass die Infrastruktur da nicht so gut ist.
Also, ich glaube, also ich muss jetzt ein bisschen was vorwegnehmen, weil mein ursprünglicher Plan war ja, ganz bis nach Santiago zu laufen. Und dieser Plan wurde ein bisschen unterbrochen und ich bin dann in Anführungsstrichen nur bis nach Porto gelaufen. Deswegen kann ich den in Anführungsstrichen schönen Weg ja gar nicht so bewerten oder ich habe ihn
Stimmt,
noch
ja.
nie gesehen. Ich für meinen Teil bin aber super klar gekommen. Am Anfang der Reise, also von Lissabon bis Tomar, war es tatsächlich manchmal eine kleine Herausforderung, eine Unterkunft zu finden, aber es war kein Hindernis. Also in Zeiten des Internets hat man dann halt auch die Möglichkeit, auf andere Sachen zurückzugreifen, also über Booking sich eine Unterkunft zu buchen oder anders einen Hostel zu finden, wenn es dann eben keine Pilgerunterkunft gab.
Das heißt, es gab aber auf jeden Fall schon Unterkünfte, also Pilgerunterkünfte auch unterwegs.
Es gab ein paar. Je näher man Richtung Porto gelaufen ist, desto mehr Unterkünfte gab es. Ich hatte aber das Gefühl, dass dadurch, dass es auch so wenige waren, war es was ganz, ganz Besonderes. Und dieses Pilgerfeeling, was du wahrscheinlich auch ganz stark in diesen Unterkünften spüren kannst, war da einfach ganz, ganz groß. Und ich habe aber auch wunderschöne Unterkünfte kennenlernen dürfen. Also es gab in, oh Gott, ich bin immer so schlecht mit Städtenamen. Ich kann dir nicht sagen, wie die Stadt oder das Dorf hieß. Irgendeinen Namen wird sie tragen.
Ja.
Gab es eine umgebaute Kirche, die
Oh, wow.
wunderschön war, mit Regendusche und Terrasse und moderner
Wow.
Küche. Und das dann für 6 € die Nacht, also das war echt, da kommt wenig dran. Also man hat dann eben ganz besondere Unterkünfte.
Ja. Ach, total schön, dass du das so erzählst. Und du meintest ja jetzt auch gerade, dass du, oder schon viel früher, dass du auch direkt einen ganz lieben Menschen da kennengelernt hast. Wie ist es so mit den Begegnungen auf dem Weg gewesen? Also ich kann mir vorstellen, dass du, weil du kannst es jetzt vielleicht nicht vergleichen, weil du bist ja nicht weitergelaufen, kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Aber wie ist es von der Frequenz her der Menschen? Also hast du jeden Tag auch jemanden getroffen? Habt ihr euch öfter mal gesehen, weil ihr dann auch die gleichen Strecken gelaufen seid? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also, ich habe tatsächlich nicht so viele Menschen gesehen für das, was ich so von anderen Pilgern gehört habe, die schon andere Strecken gelaufen sind. Ich glaube, es sind aber zwei Faktoren. Einmal, dass die Strecke halt nicht so beliebt ist oder es einfach beliebtere Strecken gibt. Und dann natürlich, dass es schon Spätsommer oder fast schon Herbst war. Also viele Pilgerunterkünfte haben dann tatsächlich auch schon Saisonschluss gemacht. Das heißt, das ist einfach dann schon so, dass langsam es immer weniger Menschen werden. Ich
Ja.
habe aber trotzdem unterwegs super viele spannende Menschen getroffen. Und dass du fragst, ob man Menschen wieder getroffen hat, ist ein richtig gutes Stichpunkt oder
Stichwort.
Sprichwort. Wollte ich das sagen? Ich weiß es nicht. Weil das war wirklich einer der faszinierendsten Dinge am Pilgern, dass man die Menschen immer wieder getroffen hat. Also es gab Menschen, mit denen bin ich keine Strecke bewusst zusammengelaufen und die habe ich trotzdem 4, 5 Mal wieder getroffen an den verrücktesten Orten. Das kannst du dir nicht ausmalen. Das ist wirklich so unwahrscheinlich, dass man diese Menschen dort trifft. Also wirklich ganz, ganz verrückt.
Ja, und erzähl gerne mal von ein, zwei Begegnungen auch mit den Menschen, die du auf dem Weg hattest. Also, was waren vielleicht, ja, ich nenne es ja immer dann ganz gerne Engel oder vielleicht sogar auch Arschengel, die du auf dem Weg getroffen hast, die dir irgendwas mitgegeben haben?
Also zwei Begegnungen sind mir, glaube ich, sehr stark in Erinnerung geblieben. Das eine war Steven. Steven habe ich an meinem dritten Tag kennengelernt. Da sind wir in einer kleinen Gruppe zusammen noch abends was essen gegangen, haben einen kleinen Wein getrunken. Und Steven habe ich dann in dieser kurzen Pilgerzeit echt, wie gesagt, 4, 5 Mal wiedergesehen. Und einen Tag, da war es so, ich musste gezwungenermaßen noch eine zweite Nacht in der Unterkunft bleiben. Und hatte das Gefühl irgendwie, eigentlich möchte ich weiterlaufen, aber jetzt war diese Unterkunft schon bezahlt und ich wollte nicht das Geld auf der Straße liegen lassen quasi. Und habe mich deswegen so ein bisschen in diesem Ort gefangen gefühlt. Also es war ein bisschen ein komisches Gefühl, weil das war so der erste Pausetag und ich hatte das Gefühl, ich brauche gar keine Pause. Und dann habe ich den Morgen in dieser Unterkunft verbracht und bin irgendwann gegen 11, 12 Uhr mal rausgegangen, um einen Kaffee zu trinken und bin einfach durch die Stadt spaziert, habe mir so ein bisschen die Gegend angeguckt und war einfach so von A nach B unterwegs und habe mich da tatsächlich so ein bisschen einsam gefühlt. Ich glaube, weil man das erste Mal so kein Ziel für den Tag hatte, sondern das erste Mal so ein bisschen planlos durch den Tag gelaufen ist. Und dann spüre ich in mir dieses Gefühl von Einsamkeit und denke, ach Mann, ey, irgendwie wäre ich lieber unterwegs. Und in dem Moment läuft mir Steven wieder über den Weg. Also
Wow.
dieser Mann hat echt mich in spannenden Momenten immer wieder zurückerinnert, dass man nicht alleine ist, sondern dass man auf dem Weg immer irgendwie andere Pilger trifft.
Ja, bitte schön.
Ja, super, super spannender Mensch.
Und die zweite Begegnung, weil du gerade meintest, da waren zwei Begegnungen, die dir in Erinnerung geblieben sind.
Die zweite Begegnung war Megan. Megan war die einzige Person, mit der ich mal wirklich einen ganzen Tag gepilgert bin. Also sonst haben mich Menschen immer mal so ein paar Stunden begleitet oder mal so 10, 15 Kilometer. Aber meistens hat man dann irgendwie doch ein eigenes Tempo oder unterschiedliche Pausen oder einer möchte ans Ziel kommen und der andere möchte noch bleiben. Und Megan und ich sind aber eine ganz besondere Strecke zusammengelaufen. Das waren ungefähr 34 Kilometer, also eine lange Strecke. Und innerhalb dieser Strecke gibt es einen Abschnitt von 16 Kilometern, wo quasi gar nichts ist. Also normalerweise hat man ja zwischendrin mal einen Supermarkt oder einen Brunnen oder Menschen, die da wohnen, wo man irgendwie sich mit Wasser und Lebensmitteln versorgen konnte. In diesen 16 Kilometern war aber gar nichts. Also da waren Reisfelder und Sträucher und Bäume. Und das war irgendwie ein ganz, ganz besonderer Tag, weil Megan, als sie losgegangen ist, hatte sie eigentlich schon starke Schmerzen und Blasen und hat es so ein bisschen in sich versteckt und hätte eigentlich gar keinen Meter mehr laufen sollen, hatte aber so ein starkes, ja, Willensbedürfnis in sich, dass sie losgelaufen ist und dass wir diesen ganzen Tag miteinander verbracht haben und dass wir so schnell auf einer gleichen Wellenlänge waren, das hatte ich mit einem Menschen noch nie. Also, das war eine ganz, ganz spannende Erfahrung, dass wir einfach sofort wussten, okay, hieraus entsteht eine ganz schöne Freundschaft. Und dadurch, dass wir diese ganz anstrengende Etappe geteilt haben mit ganz vielen Dingen, die unterwegs passiert sind, ist einfach ein Mensch, der mir sehr, sehr schnell ans Herz gewachsen ist.
Ja, das glaube ich total. Vor allem, ich glaube, dieses Sprichwort, wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine, aber wenn du halt weit gehen willst, dann geh mit jemandem zusammen. Und das hört sich gerade auch so an, als ob euch das auf jeden Fall getragen hat. Gab es Momente, wo Megan dich getragen hat, oder weil du ja auch gerade erzählt hast, dass sie eigentlich mit Blasen und Schmerzen losgelaufen ist, dass du sie auch getragen hast? Oder also war es trotzdem, sage ich mal, so eine Art Nehmen und Geben auf diesem Wegstück? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Also das fasst es gut zusammen. Sie ist ein bisschen langsamer gelaufen als mein Tempo, was ich die Tage davor hatte. Und am Anfang habe ich mich dann so ein bisschen drin erwischt, dass ich mir so dachte, ach Mensch, wenn ich jetzt alleine gelaufen wäre, dann wäre ich vielleicht schon ein Stück weiter. Aber dadurch, dass das halt so eine lange Strecke war, war das ziemlich gut, dass wir langsam gelaufen sind. Und ich habe dann später in mein Tagebuch auch reingeschrieben, dass ich mir das wieder mehr vornehmen möchte, so dieses mehr langsam sein auch im Alltag. Und da hat sie mich auf jeden Fall sehr stark zurückerinnert. Und ich glaube andersrum, also zumindest das, was sie mir erzählt hat, hat ihr das auch sehr gut getan, dass sie nicht alleine sein musste. Wir sind dann nämlich auch bis spät in die Nacht reingelaufen und es war dann irgendwann auch düster und dunkel. Und ich glaube, alleine hätten wir beide sehr doll Angst gehabt, irgendwo im Nirgendwo in Portugal auf dem Feld zu sein. Und zu zweit war es aber irgendwie doch eine schöne Erfahrung. Also unterm Sternenhimmel und Mondschein dann da durchs stille Portugal zu laufen. Also das hatte dann eine ganz, ganz, ganz besondere Stimmung.
Ja, das hört sich auf jeden Fall cool an. Wie war es unterwegs? Du hast jetzt gesagt, es war genau diese Strecke, wo wenig Infrastruktur war, wenig Supermärkte oder Cafés oder mal ein Restaurant. Ist es sonst aber schon immer mal wieder vorgekommen, dass ihr da oder du da was gefunden hast, wo du zumindest mal einen Kaffee trinken konntest oder andere
Ja.
Dinge besorgen konntest? Und Wasser natürlich auch eine wichtige Frage.
Glücklicherweise ja. Also ich glaube, der Kaffee unterwegs war immer meine größte Motivation. Ich habe mir immer so auf halber oder dreiviertel Strecke einen Kaffee rausgesucht als Motivation und habe dann in meiner Pause einen Kaffee getrunken und Pastel de Nata gegessen. Und das war wirklich spannend, weil in den kleinsten Dörfern gab es dann immer noch ein kleines Café mit einem Plastikstuhl und einem Plastiktisch, aber einer Siebträgermaschine. Also ich habe die ganze Reise lang richtig, richtig guten Kaffee trinken können. Und Ich hatte extra vorher eigentlich Koffeinentzug gemacht, weil ich dachte, ich muss auf meinen Kaffee verzichten. Aber im Gegenteil, dieser Kaffee hat mich durch den ganzen Tag getragen.
Also das hört sich total schön an, so auch, als ob du, wie ich das nämlich beim Pilgern auch gerne wahrnehme, es auch, ja, für dich ein Genusspilgern war, oder? Das hört sich auf jeden Fall mit der Siebträgermaschine sehr danach an.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe viele Dinge sehr doll genossen. Ich hatte glücklicherweise sehr Glück mit dem Wetter. Es war ja schon ja Anfang Herbst eigentlich und Einheimische haben auch immer gesagt, normalerweise regnet es dieses Jahr zu dieser Zeit schon. Aber es waren eigentlich immer knapp 20 Grad und Sonne. Also es war ein wunderschöner Spätsommerurlaub. Und dadurch konnte man eben auch oft draußen sitzen und dann nochmal 20 Minuten einen Kaffee trinken und sich auf die letzten Kilometer freuen. Also das war echt immer richtig schön.
Warst du dich jetzt eigentlich das erste Mal, dass du alleine unterwegs warst, oder warst du schon öfter alleine auch reisen?
Jetzt muss ich mal kurz überlegen. So halb. Also ich war schon öfter alleine unterwegs, aber eher eine kürzere Zeit. Ich war zum Beispiel mal 5 Tage in Hamburg für mich allein. Oder was ich öfter mal gemacht habe, war so zu Retreats alleine fahren. Aber da ist man dann ja auch ganz schnell wieder unter Menschen. Deswegen die Art von alleine reisen, dass man ja wirklich sehr lange und für einen sehr langen Zeitraum auch mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt ist. Das war auf jeden Fall so das erste Mal.
Wie war es für dich, mit deinen eigenen Gedanken beschäftigt zu sein?
Schön. Es war richtig schön. Ich habe vor allen Dingen die ersten 2 Wochen habe ich das sehr, sehr doll genossen, dass ich auch sehr viel mit mir alleine sein konnte. Und dass da eben sehr viel Raum auch war für ganz viele Gefühle, für ganz viele Gedanken, die im Alltag nicht so viel Platz haben. Was zum Beispiel spannend war, war, dass ich mal wieder so richtig stark Wut gefühlt habe. Also Wut ist so eine Emotion, die im Alltag bei mir einfach nicht so viel Platz findet.
Ja, ich glaube, bei kaum jemand, der vielleicht auch gerade zuhört.
Ja, oder es geht dann vielleicht auch schnell in so eine Traurigkeit. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man dann einfach so
Das ist
schnell.
genau meine. Ich habe ja viel durch meine Coaching-Ausbildung mit Emotionen gearbeitet, und das ist genau die Emotion, die sich bei mir immer über die Wut gelegt hat. Weil wütend sein, gerade als Frau, ist ja oft einfach auch eine Emotion, die einfach nicht gerne gesehen wird, oder als Mädchen ja auch früher schon. Und bei mir hat sich dann einfach die Traurigkeit drüber gelegt, wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass man nicht gesehen wird, ne? Aber ja, kenne ich sehr gut, kann ich nachvollziehen.
Konntest du dann irgendwann wieder lernen, mehr Wut zu spüren oder das zuzulassen?
Ja, bei mir ist es so Schritt für Schritt gewesen. Also ich meine, die Coaching-Ausbildung hat da halt sehr viel beigetragen, weil die ersten 3 Monate geht es einfach nur darum, dass du dich mit dir selbst beschäftigst und eben auch mit den Emotionen. Und ich glaube, das Wichtigste für mich war, da zu merken, dass die Wut, dass man die Wut, ja, also die hat ja eine wahnsinnige Macht und Kraft eigentlich auch, wenn man es wirklich zulässt und spürt, und dann aber zu merken, dass man das halt auch positiv nutzen kann und dass es nicht immer irgendwie nur im negativen Sinne, vielleicht durch irgendwelche fiesen Worte, die dann vielleicht aus dem wütenden Menschen kommen, oder manchmal sind es ja auch dann leider aggressive Handlungen, die Menschen vollführen mit Wut, dass es halt auch zum Positiven genutzt werden kann, dass es ja einfach wirklich nur eine ganz, ganz starke Energie ist, die es halt, ja, die am Ende gelenkt werden darf.
Wie so eine antreibende Kraft, ne?
Ja.
Ja,
Wie war es
super
bei dir?
spannend. Ja, wie gesagt, bei mir durfte ich dann endlich mal wieder so richtig Wut spüren, weil man eben auch nicht so, also man muss ja nicht funktionieren. Man hat ganz viel Zeit und Raum. Und ich war dann ja täglich irgendwie 6, 8 Stunden einfach zu Fuß unterwegs. Und wusste, okay, ich habe jetzt auch mal eine halbe Stunde Zeit, um einfach wütend zu sein. Und oft ist es dann ja so, dass wenn man die Emotionen erst einmal zulässt, dass sie dann auch ganz schnell wieder gehen darf. Und im Alltag ist es ja oft so, da schlucken wir das runter oder im Job, wenn man mit Menschen arbeitet, kann man nicht einfach immer seine Wut ausleben. Und dadurch staut sich das dann eigentlich viel mehr an und macht es viel komplizierter, als eigentlich sein könnte so.
Ja, total. Ey, das ist wirklich auch was, was mir letztens über den Weg gelaufen ist, wo ich so fasziniert war, dass die stärkste Emotion maximal 90 Sekunden gefühlt werden kann. Und dann ist sie weg. Und ich fand es so, also das finde ich, bringt nochmal so viel Leichtigkeit auch irgendwie in so, in das Fühlen von gerade Emotionen, die wir leider meistens so als negativ irgendwie abgestempelt haben, weil das sind schon 90 Sekunden.
Ja, eigentlich gar nichts, ne?
Ja.
Ja, es stimmt eigentlich. Das sieht man oft an Kindern, ne? Eine Freundin von mir arbeitet als Erzieherin und die erzählt dann manchmal, dass sie sich in der einen Minute kloppen und in der nächsten Minute im Arm liegen, ne? Weil sie einfach so stark ihre Emotionen fühlen und auch ausleben, dass es auch einfach so koexistieren kann. Super
Ja, und
spannend.
am Ende ist es halt eigentlich auch das, was wir verlernt haben, ne? Wo wir uns bei den Kindern wieder was abschauen können. Vielleicht nicht so, dass wir uns kloppen, aber im Arm liegen, das klingt doch schon mal schön.
Ja, das stimmt. Und das ist auch spannend, was du sagst mit dem Wiederlernen, weil das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die mich der Weg gelehrt hat. Ich habe gar nicht so viel Neues über mich erfahren. Und das hört sich vielleicht im ersten Moment erstmal irgendwie blöd an, weil mit Jakobsweg verbinde ich zumindest auch so, oh Gott, da hatte ich so viele Erkenntnisse und ich komme als anderer Mensch wieder. Aber eigentlich sind da ganz viele Dinge bei mir dabei, die ich schon wusste, die ich aber irgendwo in meinem Kopf vergraben hatte und die jetzt wieder da sind und die ich jetzt wieder lernen durfte. Und das finde ich
Sehr
auch super,
schön.
super spannend.
Ja, was sind es für Sachen, für Eigenschaften?
Also eine Sache, die ganz stark war, war so ein ganz, ganz tiefes Vertrauen in mich. Ich habe die ersten 2 Wochen ja sehr viel Zeit mit mir alleine gebracht. Also bis auf, also der Tag mit Megan, da war ich ja mit Megan unterwegs, aber sonst war ich sehr viel alleine mit mir und meinen Gedanken. Und ich habe mich aber in diesen 2 Wochen nicht einmal einsam gefühlt, sondern da war jederzeit so ein richtig tiefes, inniges Vertrauen in mich und dass alles genauso kommt, wie es kommen soll. Und dass egal wie prekär oder wie blöd eine Situation ist, dass es sich für mich genauso, ja, genauso ergeben wird, wie es soll. Und dass es sich immer irgendwie zum Guten wendet.
Richtig, richtig schön. Heißt es, wenn ich mal zurückgehe, es gibt ja diesen Spruch, der Weg gibt dir nicht das, was du suchst, sondern das, was du brauchst. Wenn du zurückdenkst, ich meine, bei dir waren es jetzt mit 2, 3 Wochen vorher, bevor du losgegangen bist, was war irgendwie so vielleicht auch eine Sehnsucht von dir, wo du gedacht hast, das ist das, was mir bestimmt der Weg geben wird?
Also es gab jetzt kein Thema, bei dem ich so dachte, oder müsste ich jetzt mal dran arbeiten, das fehlt mir gerade. Aber ich wusste vorher schon, dass mir der Weg irgendwas geben wird, was ich brauche. Also dein poetischer Spruch passt tatsächlich bei mir sehr, sehr gut, dass ich noch gar nicht wusste, was mir dieser Weg bringen wird und was mir das alles irgendwie sagt und dass sich dann aber so tief in mir gezeigt hat, dass total klar war, dass das mein Warum war, warum ich da bin.
Ja, also das heißt, du hattest auch gar nicht so den Wunsch, irgendwie durch das Pilgern vielleicht auch den Weg, wie es bei dir im Leben weitergeht, nach der Ausbildung zu finden, weil das war ja, so wie ich dich verstanden habe, auch noch unklar, oder?
Nee, also es stand tatsächlich schon fest, dass ich jetzt im nächsten Jahr noch meine neue Ausbildung starten werde. Dazwischen ist natürlich trotzdem ein Jahr, das gefüllt wird mit Dingen. Und da war für mich irgendwie noch nicht ganz klar, was das für Dinge sind. Aber das war jetzt auch nichts, das mir Unsicherheit gegeben hat, sondern im Gegenteil, irgendwie ist es schön, jetzt ein Jahr zu haben, wo nicht so viel feststeht und wo einfach irgendwie sein darf, was gerade an der Reihe ist.
Ja, am Ende genau das, wie du es gerade gesagt hast, dass das kommen darf, was du vielleicht in dem Moment dann einfach noch brauchst.
Ja, das hast du schön zusammengefasst, Denise.
Ja, jetzt aber mal zu dem, ich meine, es war alles spannend, was du gesagt hast, aber du hattest mir ja dann auch geschrieben, ja, ich bin gar nicht in Santiago angekommen. Diesen Punkt, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ich weiß gar nicht, wie ich es dich fragen soll, ohne dass wir jetzt schon spoilern, aber erzähl doch mal, wo vielleicht auch schon so, ja, wie, du hast vorhin gesagt, der Samen wurde gesät. Als wir gesprochen hatten, wo wurde vielleicht schon ein bisschen der Samen gesät, dass es Santiago gar nicht, ja, das Ende sein darf?
Also die ersten 2 Wochen, wie gesagt, waren richtig schön und sehr tief erfüllend. Und am Ende dieser 2 Wochen bin ich in Coimbra angekommen.
Oh, eine sehr schöne Stadt.
Warst du schon mal da?
Ja.
Oh, schöne Stadt. Gebaut auf einem Berg. Das heißt, jeder Weg ist steil, entweder steil bergauf oder steil bergab. Aber habe ich auch sehr genossen, die Zeit da. Und da habe ich das erste Mal in mir ein Gefühl gefühlt, was ich noch gar nicht so zuordnen konnte. Ich habe nur gespürt, irgendwas ist noch nicht so ganz richtig. Und habe mir deswegen in Coimbra dann auch 2 Tage Pause genommen und habe einfach gesagt, okay, ich mache jetzt einfach ganz Piano und gucke mir die Universität da an, gehe Kaffee trinken und treffe mich noch mit einer Pilgerin, die ich unterwegs kennengelernt habe. Und mach einfach ganz entspannt. Und nach diesen 2 Tagen bin ich dann wieder losgelaufen und habe dieses Gefühl aber irgendwie mitgenommen. Und dass ich so komische Tage hatte, das war auch in den 2 Wochen so, dass man mal mit dem falschen Fuß aufgestanden ist oder irgendwie nicht so gute Laune hatte oder jetzt nicht so Lust hatte auf Laufen. Aber normalerweise war es so, dass ich mit jedem Schritt leichter geworden bin, also dass dieses Gefühl mit jedem Schritt schwächer geworden ist. Und ab Coimbra war es aber so, dass dieses Gefühl mit jedem Schritt eigentlich stärker geworden ist. Und es war irgendwie komisch. Und dann bin ich weitergelaufen, erstmal aus der Stadt raus, ne? Das war jetzt natürlich auch viel Trubel und Studentenstadt und es gab gerade ein neues Semester, das heißt, da waren dann auch viele Studentenpartys und es war laut und viele Menschen und viel gesehen und viel passiert. Und dann war ich so nach 10, 12 Kilometern, also nach einem kleinen Stück, dann endlich raus aus der Stadt und aus der Stadtumgebung und endlich wieder in Natur und Ruhe und endlich mal wieder irgendwie, ja, nur mit meinen Gedanken sein und keine äußere Ablenkung. Und da hat es dann angefangen, dass ich auch körperlich das irgendwie gespürt habe. Also, dass ich auf einmal Knieschmerzen hatte und Hüftschmerzen. Und das aber irgendwie in so einer Intensität, die ich davor nicht gespürt habe. Was ja irgendwie komisch war, weil davor habe ich ja 2 Pausentage gemacht, so. Also, es kann jetzt nicht so gut Überlastung sein. Und dann dachte ich mir aber, okay, wir sind ein Zwei-Parteien-Haushalt und beide Parteien, also Körper und Geist, sagen, irgendwas ist nicht richtig. Dann mache ich jetzt irgendwas anders. Also irgendwas musste jetzt sofort geändert werden.
Total spannend. Vor allem, ich würde sogar sagen, dass es eigentlich ein Drei-Parteien-Haushalt ist, mit der Seele noch irgendwie mit dabei. Aber vielleicht kommt sie ja noch.
Das stimmt. Das stimmt. Aber meiner Seele geht es eigentlich immer gut.
Ach, wunderschön.
Die schwebt da immer irgendwo ein bisschen zwischen. Ich habe mich dann entschieden, in den Zug zu setzen und zu meiner Unterkunft mit dem Zug zu fahren, um einfach erstmal rauszufinden, was das denn ist. Und in der Unterkunft habe ich dann auch rausgefunden, was dieses Gefühl ist. Und dieses Gefühl war tatsächlich Einsamkeit, was ich da gespürt habe. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ich habe so ein, wahrscheinlich die Einsamkeit in meinem Rachen, die jetzt wieder hochkommt.
Der Kloß im Hals, der sich da zeigen will. Aber Einsamkeit, ich bin gespannt, was du erzählst. Ist auch ein sehr bekanntes Thema von mir, von früher, was ich auch auf dem Weg treffen durfte, sagen wir es mal so.
Spannend. Glaubst du,
Ja.
das ist ein Thema, was viele beschäftigt, oder
Ich
ist
glaube
das
ja.
eher?
Ich glaube ja, weil wir am Ende, ja, vielleicht ist es sogar auch das, was wir vorhin besprochen hatten, dass gerade wir immer mit den, mit den Emotionen nicht, also wer bringt einem das schon bei, dass man die da fühlen darf und wer sagt einem auch, dass es okay ist, so wie du bist mit deinen Emotionen? Und da war es bei mir immer so das Gefühl, ich wurde immer so oft als Sensibelchen dann dargestellt. Und deswegen hatte ich immer das Gefühl, okay, aber dann bin ich scheinbar anders. Und dann hat man sich halt unter denen einsam gefühlt.
Ja, das ist ja auch irgendwie so spannend, weil Einsamkeit ist ja nicht gleichzusetzen mit Alleinsein, ne? Also du kannst
Ja.
ja, die ersten 2 Wochen war ich unter viel weniger Menschen und war total happy. Und die zweiten 2 Wochen habe ich mich einsam gefühlt, obwohl ich unter vielen Menschen war, so, ne?
Ja, ich habe mich schon in Beziehungen einsam gefühlt. Also das ist auf jeden Fall kein Indiz dafür, dass man nicht einsam ist, wenn man unter Menschen ist. Auf keinen Fall, ja.
Ja.
Erzähl, wie ist es bei dir? Wie hat sich's geäußert auch? Also wie konntest du es dann so richtig auch verifizieren als Einsamkeit?
Ich kann es dir gar nicht mehr so genau sagen, weil es dann einfach da war, die Einsamkeit. Und das ist aber irgendwie auch super spannend, weil ich dir ja vorhin erzählt habe, dass in den ersten 2 Wochen so eine ganz starke Sicherheit und so ein ganz tiefes Vertrauen und ein Gefühl, dass ich mich immer auf mich verlassen kann, da war. Und ich hatte das Gefühl, dass in den zweiten 2 Wochen das mal so ein bisschen angepiekst wurde, so ein bisschen in Frage gestellt: Bist du dir
Okay.
denn sicher damit und wie tief ist denn
Oh ja.
dieses
Yeah.
Vertrauen? Deswegen, ich weiß gar nicht, in welchem Moment ich dann erkannt habe, dass die Einsamkeit da war. Ich glaube, ne, wie du schon so sagst, man hat auch früher mit der Einsamkeit einfach auch, ist man nicht so offen umgegangen. Und Einsamkeit ist ja auch ein Gefühl, was sehr schambehaftet ist. Und deswegen ist es auch gar nicht so einfach, sich selbst diese Einsamkeit einzugestehen. Und deswegen habe ich das in Coimbra wahrscheinlich schon irgendwie gespürt, aber noch nicht wahrhaben wollen. Und erst als ich dann wieder weitergelaufen bin und mich in den Zug gesetzt habe, war die Einsamkeit dann auf einmal präsenter. Und ich habe mir dann aber selbst die Chance gegeben und gesagt, okay, diese Einsamkeit darf jetzt da sein. Also ich habe wirklich sehr hart mit mir gekämpft, aber ich habe mir selbst auch den Raum gelassen und gesagt, ich möchte mich selbst dafür nicht schämen, sondern die darf da sein und habe mir auch versucht, die schönen Seiten daran zu erklären. Also, weil ich fühle mich einsam, weil es Momente in meinem Leben gibt, da bin ich unter Menschen, wo ich mich nicht einsam fühle, ne? Also, das ist ja der Gegenpol und
Ja.
diese Einsamkeit würde ja nicht existieren, wenn es nicht anderswo Menschen gibt, die mir einfach ein sehr schön vertrautes Gefühl gibt. Genau, und deswegen hat sich meine Reise von dort an sehr verändert. Ich habe nämlich gespürt, dass mich das Wandern gerade nicht weiterbringt, dass sich irgendwas an meinem Konzept, das gerade da ändern muss, um wieder bei mir anzukommen und wieder das Vertrauen in mich zu spüren. Und habe deswegen nach nochmal 2 Tagen, wo ich nochmal ein kleines Stück gewandert bin, wo ich nochmal in einer anderen Unterkunft war, entschieden, dass ich jetzt mit dem Zug nach Porto fahre und in Porto mir wirklich eine lange Pausenzeit gönne. Also 5 Tage Unterkunft gebucht und mit dem Zug dann nach Porto gefahren, um dann in Porto mal so richtig eine Pilgerpause zu machen. Zu sagen, ich bin jetzt in Porto Touri.
Ja.
Und das habe ich dann die 5 Tage auch richtig gut gemacht.
Wie
Ich
lange
habe mir.
warst du bis dahin unterwegs? Also wie viele Wochen waren es dann?
Das waren dann 2,5 Wochen.
Ja.
Genau. Und diese 5 Tage in Porto habe ich echt dann ganz, ganz anders gelebt. Also das war dann auf einmal ein ganz starker Kontrast. Ich hatte dann so eine kleine Unterkunft für mich ganz alleine, also nicht mehr in Pilgerunterkünften. Ich habe die Wanderschuhe zur Seite gelegt und bin den ganzen Tag in Flipflops durch Porto gelaufen und habe dann so richtig touristisches Leben gelebt. Also bin dann teuer essen gegangen. Ich habe einen Workshop gemacht, habe gelernt, wie man Pastel de Nata backt.
Oh.
Ich bin oft zum Yoga gegangen. Also habe mir da so eine Wochenkarte gebucht und war einfach oft beim Yoga und habe damit so ein bisschen Abstand dazu gefunden, um irgendwie auch Abstand zu dieser Einsamkeit finden zu können.
Ich finde es
Verstehst
so
du?
spannend, weil du sagst, Abstand gefunden. Und gerade das Pilgern ist es ja aber eigentlich immer, was viele nutzen, um den Abstand zum Alltag zu gewinnen. Und du hast jetzt quasi Abstand vom Pilgern gebraucht, um das zu finden. Also wahnsinnig, ja, irgendwie auch super reflektiert von dir, dass du halt gemerkt hast, nee, davon brauche ich jetzt Abstand. Und ich meine, es ist natürlich auch dem geschuldet, dass du einfach diese Zeitspanne hattest, ne? Also, dass du trotzdem auch noch wusstest, da ist Zeit und finde ich richtig toll. Also, hört sich echt super spannend an. Hätte ich gerne Mäuschen gespielt in dem Moment.
Ja, ich auch tatsächlich. Ich habe nämlich die ganze Pilgerreise über Tagebuch geschrieben, aber in der Zeit, in der ich in Porto war, dann nicht mehr.
Ah, okay.
Deswegen, das hätte ich tatsächlich machen sollen, weil dann hätte ich mich jetzt noch mal mehr in diesen Prozess reinfühlen können, der da in Porto passiert ist. Aber Porto, eine super schöne Stadt. Ich habe auch da super liebe Menschen kennengelernt. Was ich auch super spannend fand, ich war in einem Café und da ist eine junge Frau vorbeigekommen und wir haben uns angeguckt und wir wussten beide, dass wir pilgern. Es war irgendwie eine ganz witzige Erfahrung, weil wir hatten beide nicht einen Rucksack auf oder so, aber wir wussten beide Bescheid und sind sofort ins Pilgerthema eingestiegen. Das war irgendwie auch eine spannende Erfahrung, dass man so Menschen unterwegs trifft, wo man einfach weiß, die ticken so wie man selbst. Spannende Erfahrung.
Ja, und wie ist es dann nach den 5 Tagen gewesen, wo du dir diesen Abstand genommen hast?
Nach den 5 Tagen bin ich wieder losgelaufen, habe meine Sachen gepackt und war tatsächlich sehr motiviert. Also ich hatte an dem Vorabend quasi die Frau getroffen, die auch gepilgert ist. Und sie ist quasi die Strecke von Porto nach Santiago gelaufen und war dann mit dem Bus wieder zurück in Porto. Das heißt, sie konnte mir von der zukünftigen Strecke viel erzählen und hat auch super spannende Dinge erzählt. Und es war irgendwie sehr erfrischend und schön. Und der Austausch hat mir auf jeden Fall sehr gut getan. Und dadurch war die Motivation auch sehr, sehr hoch. Und ich bin dann losgelaufen und war dann wieder einen Tag unterwegs und habe Pause in einem Einkaufszentrum gemacht. Und in diesem Einkaufszentrum war ich aber sehr, sehr reizüberflutet. Also ich bin auch ein sehr sensibler Mensch, das haben wir auch gemeinsam. Und bin von vielen Geräuschen einfach auch manchmal erschlagen, von vielen Menschen, von vielen Gerüchen, von vielen Reizen. Und saß deswegen sehr überreizt in diesem Café in dem Einkaufszentrum, aber es war nun mal mein ausgewähltes Café auf der Strecke und habe in mir dieses Gefühl von Einsamkeit noch mal viel mehr stärker gefühlt. Also in der Zeit, in der ich in Porto war, habe ich dieses Gefühl nicht so stark gefühlt. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage auch, ob das nicht auch eine Art Ablenkung war. Also, weil ich ja selbst gesagt habe, ich brauche Abstand von dem Weg. Vielleicht war das dann auch so ein bisschen Abstand von dem Gefühl von Einsamkeit, dass ich mich einfach unterwegs sehr einsam allein gefühlt habe, so. Unterwegs von Porto in die nächste Stadt hatte dieses Gefühl von Einsamkeit dann auf einmal wieder sehr viel Platz. Und immer wenn irgendwie ich überfordert in meinen eigenen Gefühlen bin, rufe ich eigentlich meine Mama an. Und deswegen habe ich da aus Portugal keine Kosten und Mühen gespart und habe meine Mama angerufen und mit ihr gesprochen. Und dieses Gespräch war super, super schön, einfach weil es mir auch gezeigt hat, wie gern ich meine Familie mag und wie eng verbunden ich mit meiner Familie bin und dass ich da einfach auch so sein darf und dass ich da für das Gefühl von Einsamkeit, dass ich da nicht schambehaftet sein muss, sondern dass es voll in Ordnung ist. Und meine Mama ist da nicht verurteilend und hat mir einfach zugehört und gesagt, dass ich immer zu Hause willkommen bin und dass ich mit diesem Weg niemandem was beweisen muss und dass ich das ja nur für mich mache. Und in dem Moment ist es mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich diesen Weg ja nicht in einem machen muss. Also ich finde, das ist einer der schönsten Dinge am Jakobsweg. Das ist ja ein irre langer Weg. Du kannst ja von zu Hause loslaufen und du darfst dir ja selbst aussuchen, wie lang dein Part ist. Also du kannst ja 10 Kilometer laufen und dann nach Hause fahren und das nächste Jahr wieder 10 Kilometer laufen. Oder du läufst 800 Kilometer am Stück. Und dieses Gefühl von, okay, ich muss das gar nicht an einem Stück machen. Und ich kann auch einfach sagen, ich mache hier eine Pause und komme im nächsten Jahr einfach wieder und mache nochmal 2 Wochen von Porto nach Santiago dann. Das hat mir so sehr Erleichterung geschenkt, dass ich dann tatsächlich in diesem überfüllten Café da in den Flug zurückgebucht habe. Der ging dann eine Woche später quasi und habe dann für die letzte Woche noch mal eine Unterkunft in Porto gebucht. Also habe dann wirklich gesagt, okay, Porto hat mir so gut gefallen, da möchte ich jetzt einfach noch eine Woche Urlaub verbringen und komme dann einfach nächstes Jahr im Frühjahr wieder und durchlebe die Reise von Porto nach Santiago.
Schön. Richtig schön, dass du dir diesen Raum gegeben hast. Weil genau das war so mein Gedanke. Okay, ich bin gespannt, ob sie jetzt dann noch nach Santiago, weil du das ja erzählst, der Flug war eigentlich von Santiago aus, der Rückflug schon gebucht, ne? Ob sie den dann noch genommen hat, weil das ja, ist ja, glaube ich, auch immer so eine Sache, dass man dann trotzdem irgendwie nach Santiago fährt und von da aus schon zurückfliegt. Also ich habe da immer irgendwie ein komisches Gefühl. Das war jetzt auch bei unserer Tour im Juni so, dass wir ja nach Santiago geflogen sind hin und dann von da aus die Shuttle genommen haben, um dann halt zurückzulaufen. War irgendwie strange, aber das finde ich jetzt auch eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, die du da genommen hast. Wie waren dann die 5 Tage für dich? Also ich stelle mir das auch so vor, so die Entscheidung getroffen zu haben, ist, ja, hast du ja, glaube ich, auch gesagt, ne? Dieses Thema ist eine Erleichterung einfach dann auch, ne? Wie hast du die 5 Tage dann noch genutzt oder wahrgenommen? Oder was hast du gemacht? Was hat sich in deinem Inneren vielleicht auch noch aufgetan?
Also ich habe gespürt, dass ich mir selbst ganz viel Druck weggenommen habe. Also ganz viel Erwartungen und ganz viel einfach, ja, Pressure für mich selber. Und das hat die Zeit sehr viel einfacher gemacht, weil ich mir dann nicht gesagt habe, okay, ich habe jetzt noch eine Woche, jetzt muss ich noch die Kathedrale sehen und jetzt muss ich noch ins Schwimmbad und in die Sauna, sondern ich wusste, mein Flug ist zurückgebucht und irgendwie ging es mir jetzt nicht so gut. Jetzt mache ich ganz, ganz entspannt. Das heißt, mein Alltag bestand eigentlich daraus, dass ich mir irgendwelche Cafés rausgesucht habe, die ich dann besucht habe und dann einfach so ein bisschen in den Tag hineingelebt habe. Also das, was auf mich zugekommen ist, das habe ich mitgenommen und das, was nicht, das halt nicht so, ne? Und dadurch war es eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Und durch dieses erleichterte Gefühl, was ich ausgestrahlt habe, durfte ich dann auch wieder ganz spannende Menschen kennenlernen.
Super schön. Jetzt hast du gesagt, du hast den Druck rausgenommen und das hat dir so gut getan. Ist das was, was du jetzt, wo du zurück bist, auch auf dein Leben übertragen hast? Ist das vielleicht so ein Learning, wo du gesagt hast, das möchte ich auf jeden Fall mit in den, ja, Alltag kann man es bei dir nicht nennen, weil sich bei dir hier gerade viel umstrukturiert, aber was du einfach mit zurückgenommen hast in dein Leben.
Ja, ich denke schon. Also, ich glaube, ich bin jetzt kein Mensch, der sich sehr viel Druck im Leben macht, sondern im Gegenteil. Ich bin, glaube ich, ein sehr sanfter Mensch und würde das schon zu meinen Stärken zählen. Aber ich glaube, es ist wieder einer dieser Dinge, die ich nochmal neu lernen durfte und die ich nochmal auf andere Lebensbereiche übertragen durfte. Weil dieser Druck, den ich mir gemacht habe, dass ich jetzt unbedingt nach Santiago muss, das war gar nicht so dieser Druck, den ich mir für mich selbst gemacht habe, sondern eher so ein bisschen die Erwartungshaltung, die andere vielleicht für mich haben könnten. Also zum Beispiel meinem Onkel, den ich erzählt habe, dass ich nach Santiago gehe, der viele Jahre Pilgererfahrung hat, der sich total gefreut hat, dass wir jetzt was haben, was wir teilen können. Wie erzähle ich dem das denn, dass ich jetzt auf einmal abbreche, in Anführungsstrichen, so? Weißt du?
Ja, kam
Ich
da so ein
glaube,
Gefühl von Versagen auch, also hoch?
kurzzeitig ja.
Ja.
Also, ich glaube, in so der erste Tag, der hat sich angefühlt wie Scheitern. Aber in dem Moment, wo ich dann wieder in Porto war und die Sonne geschienen hat und ich mir vorgenommen habe, die beste Pastel de Nata Portos zu finden, da ist das dann alles wieder von mir gefallen. Und ich
Ja,
habe
wie
sie
hat der
gefunden.
Ja, sehr gut. Und wie hat dein Onkel reagiert?
Noch gar nicht. Ich hab das tatsächlich ein bisschen aufgeschoben.
Okay.
Er hatte zwischendurch mal angerufen, da bin ich noch nicht dran gegangen. Aber ich habe ihm heute tatsächlich eine Nachricht geschrieben. Wahrscheinlich, weil jetzt durch unser Call hier das Thema
Ja,
Jakobsweg wieder aufkam.
nicht, dass es über den Podcast erfährt.
Lieber André, ich bin nicht nach Santiago gelaufen.
Aber ich finde es so, also es hat mich jetzt einfach super interessiert, weil das, finde ich, ist ja auch sowas, was man einfach sehr kennt aus dem Leben, dass man ja einfach auch den Teufel gerne an die Wand malt, ne? Wie du sagst, was soll dein Onkel von dir denken? Aber am Ende ist er auch ein Pilger und wird dich genauso verstehen oder auch wie jeder andere Mensch hoffentlich auch, weil es einfach das Wichtigste ist, dass du auf dich, auf deine Gefühle, auf deine Intuition da gehört hast.
Absolut. Also damit hast du so, so recht. Ich glaube, die Menschen, die einen gerne haben, die freuen sich dann eher, dass man sogar ein bisschen eher wiederkommt. So, ich hatte dann eine total schöne Zeit mit meinen Heimatfreunden hier. Und die Menschen, die das denken könnten, also die sind ja sowieso nicht eng in meinem Leben. So. Und selbst wenn sie es denken, ich mache das ja nur für mich und
Ja.
nicht dafür, dass ich dann eine Urkunde bekomme und die der Weltgeschichte zeigen kann.
Also das heißt, du bereust es auf jeden Fall nicht, dass es so passiert ist, dass du
Nee.
es abgebrochen hast,
Im
sondern
Gegenteil. Also,
ja.
das ist super spannend, weil, also du hast ja jetzt oft erzählt, dass der Jakobsweg sich auch so ein bisschen aufs Leben spiegeln kann. Und bei mir ist es tatsächlich dieses Jahr so, dass ich viele Dinge beendet habe, die mir nicht gut tun. Also die Ausbildung, das war eine wundervolle Ausbildung, aber ich weiß, dass ich das nicht in meinem Leben machen möchte. Deswegen habe ich die Ausbildung quasi beendet, aber die Übernahme nicht weitergemacht und bin aus Bamberg weggezogen. Und danach war ich in einem Job, in dem ich unglücklich war, in dem ich nicht willkommen war. Und auch da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich. Und das durfte ich auf dem Jakobsweg dann nochmal ganz bewusst lernen, so. Wenn ich gerade nicht hier sein soll, dann höre ich damit lieber auf und mache es halt später weiter oder bin dann an dem Ort, wo ich eher sein soll.
Ach, total schönes Bild. Wow. Jule, nach diesen ganzen Erfahrungen, ich stelle ja am Ende immer meinen Pilgernden die Fragen oder so Standardfragen. Und die erste, die mich jetzt brennend interessiert, weil du so viele interessante Dinge erzählt hast, was ist deine Definition von Pilgern?
Oh, das ist eine spannende Frage. Hätte ich mich darauf vorbereiten sollen?
Nee. Spontan ist doch auch schön.
Für mich ist Pilgern. Für mich ist Pilgern der Weg, nicht das Ankommen.
Ja.
Ich habe
Ja.
nämlich, also ich muss da direkt an den Mann denken, den ich an meinem ersten Tag kennengelernt habe. Der hatte nämlich genau 21 Tage Zeit, weil das war nämlich sein Urlaub und wollte in diesen 21 Tagen bis nach Santiago laufen.
Wow.
Und dann dachte ich schon an meinem ersten Tag, warum macht sich dieser Mann selbst diesen Druck? Also, er hat sich's dann perfekt ausgerechnet und jeden Tag muss er so und so viele Kilometer laufen und kann aber gar keine Pause machen. Und eigentlich hat er auch keine Zeit, nach links und rechts zu schauen. Und für mich ist Pilgern eigentlich eher so dieses zur Ruhe kommen und den Weg genießen und gar nicht so aufs Ziel fokussiert sein. Und deswegen durfte ich eben auch vor dem Ziel aufhören, weil
Ja,
der Weg das Pilgern ist.
passt total gut und schön. Dann ganz praktischen Tipp. Du hast jetzt gesagt, du hast 2, 3 Wochen gebraucht oder bist innerhalb von 2, 3 Wochen dann los, bist nicht so der Vorbereitungsmensch. Ich packe meinen Rucksack und nehme mit. Was ist denn essentiell für dich und deinen Pilgerrucksack oder was hast du vielleicht sogar auch nachkaufen müssen, weil du unterwegs gemerkt hast, hätte ich vielleicht doch lieber einpacken sollen?
Ich war tatsächlich gut ausgestattet, muss ich sagen. Das Schöne ist ja auch, das ist ja in Europa ein Land. Man hat Einkaufszentren, man hat Apotheken. Du findest ja alles unterwegs. Also nachgekauft habe ich irgendwann mal einen Pflaster, aber nicht, weil ich eine Blase hatte, sondern eine andere kleine Verletzung. Und unterwegs habe ich mal so drüber nachgedacht, ob ich noch irgendwas hätte einpacken sollen, was mir fehlt. Und das ist eine Antwort, die wird dich bestimmt jetzt sehr freuen. Beim nächsten Mal packe ich mir noch ein ätherisches Öl mit ein.
Ja.
Weil mir, also das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich hatte halt zum Duschen so ein festes Shampoo, das hatte jetzt keinen starken Eigengeruch. Und ich glaube, beim nächsten Mal werde ich mir ein kleines ätherisches Öl mitnehmen, um noch so ein bisschen mehr bei mir selbst anzukommen und vielleicht auch die Reise mit dem Duft so in Erinnerung zu setzen.
Ja, ganz, ganz wichtig. Das ist auch eines der größten, ja, größten Dinge, die ich gerne mitgebe bei den ätherischen Ölen, dass man sie halt natürlich körperlich ist auch super, super wirkungsvoll. Alles, was du da nutzen kannst, von Lavendel über Pfefferminz und was auch immer. Aber gerade halt eben diese emotionale Komponente, weil ja gerade unser Geruchssinn so stark mit den Emotionen verknüpft ist, weil es im limbischen System verarbeitet wird, ist es auf jeden Fall was, was ich nur jedem mitgeben kann. Und wo du wahrscheinlich dann auch, gerade wenn du sagst, in diesem Vertrauen bist du gewesen und so, ne, was du vielleicht dann. Vielleicht hätte es dir sogar geholfen in den Momenten der Einsamkeit, dass du dieses Vertrauen dadurch ein bisschen hättest wieder hochholen können.
Ja, wer
Sehr
weiß.
schön.
Vielleicht werde ich es im nächsten Jahr herausfinden.
Ja, da sprechen wir uns nochmal.
Gerne.
Okay, meine Liebe, dann zum Ende. Stell dir mal vor, dass da gerade jemand auf der anderen Seite sitzt, also Hörerin oder ein Hörer, und ja, den Lebensrucksack so kräftig ausrümpelt. Und jetzt wieder einpacken möchte. Welche Dinge würdest du sagen, welche Werte, welche Weisheiten oder generell andere wichtige Dinge würdest du sagen, sind deiner Meinung nach wichtig, die unbedingt wieder reingehören in den Lebensrucksack?
Ja, ich glaube, das fasst meine Situation ganz gut zusammen. Vertrauen. Also, es wird immer einen Weg geben und selbst wenn man in eine Sackgasse läuft, dann dreht man sich um 180 Grad und hat einen neuen Weg vor sich. Also, das wird schon alles sich auständern und es gab im Leben so viele Momente, wo man das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Aber irgendwie geht es doch weiter. Und ich glaube, es ist schön, wenn man das alles so ein bisschen mit Leichtigkeit sieht oder mit Humor.
Ja, und Vertrauen bringt es auch gut auf den Punkt, weil man es ja auch so vielseitig quasi nutzen kann, ne? Vertrauen in sich selbst, Vertrauen auch anderen gegenüber, Vertrauen ins Leben.
Ja, vor allen Dingen, weil es ja irgendwie so das Gegenpol oder der Gegenpol zur Angst ist und Angst ja so eine Emotion ist, die uns oft zurückhält, Dinge zu tun. Und ich glaube, da ist Vertrauen einfach schön, Dinge zu tun, die einem Angst machen und dadurch wachsen zu können.
Ja, ein super schöner Schlusssatz. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Offenheit, für diese wunderschönen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Vielleicht hören wir uns ja im nächsten Jahr nochmal wieder. Gibt es schon ein konkretes Datum, wann du losgehst oder lässt du dich wieder treiben?
Nee, also wie gesagt, das nächste Jahr bietet so viel, aber auch so viel Offenheit. Und
Ja.
jetzt bin ich erstmal den Winter in Frankreich und werde dann mal schauen, was die Zeit so mit sich bringt.
Sehr schön. Genieße es auf jeden Fall und ja, danke nochmal von Herzen und lass von dir hören, wenn es weitergeht.
Danke, dass ich hier sein durfte. Danke für deine wunderschöne Arbeit und für dein offenes Ohr heute.
Wow, das war wieder eine so super inspirierende Geschichte von Julia und ihrem Camino Portugues. Eine Erinnerung daran, dass eben doch der Weg das Ziel ist und wir oft dann wachsen, wenn wir äußere Erwartungen loslassen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Freunden oder Bekannten, lass mir eine Bewertung da und folge mir auf Instagram unter Pilgerzauber. Und wenn du durch Julias Packtipp jetzt auch Lust bekommen hast, mit ätherischen Ölen mehr Natur und Wohlbefinden in deinen Alltag zu bringen, der dadurch sogar auch noch mehr Selbstwirksamkeit erfahren darf, dann hör unbedingt in die Folge 70 Pilgern mit ätherischen Ölen rein und vereinbare doch gleich dein individuelles Beratungsgespräch mit mir, wie die Öle dich unterstützen können. Schreib mir dazu einfach eine E-Mail an denise@pilgerzauber.de oder buch dir direkt über meinen Kalendel-Link in den Shownotes einen Termin. Meine zwei Herzensempfehlungen für einen perfekten Start mit den ätherischen Ölen packe ich dir auch in die Shownotes. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Die nächste Folge wird es dann erst am 15. Januar 2025 geben, denn Pilgerplausch geht jetzt erstmal in den Weihnachtsurlaub. Ich weiß nicht, wie es für dich dieses Jahr war, aber für mich ist es bisher wie auf einem Pilgerweg eigentlich auch gewesen. Höhen und Tiefen mit wundervollen Momenten und Begegnungen, aber eben auch Begegnungen mit Arschengeln, die sich mal wieder gezeigt haben. Daher freue ich mich einfach total auf diese Ruhe in der kommenden Zeit, die ich vor allem nutzen werde, um das Jahr noch einmal zu reflektieren, um die Rauhnächte zu zelebrieren und meine Vision für 2025 nachzuführen und dann entsprechend auch nachzuschärfen. Ich wünsche dir eine ganz, ganz besinnliche Weihnachtszeit mit vielen Ruheinseln und Rückzugsmöglichkeiten, denn das, finde ich, kommt an den trubeligen Feiertagen immer viel zu kurz. Hör auf dich und deine Intuition und starte gut und vor allem gesund in das neue Jahr. Bis zur nächsten Etappe hier bei Pilgerplausch und denk immer dran, geh für dich los und bleib auf deinem Weg, denn jeder Schritt zählt. Deine Denise.